Der Jörg, der hat sich hat sich gemeldet. Ja, bitte. Können Sie ein kleines bisschen lauter reden, bitte?
Warum das kein Vorurteil sein soll, wenn die Leute, die sich bewerben, nicht individuell beurteilt werden, sondern sozusagen als Frau oder als Mann. Also, dass eine Frau, die ja vielleicht gar nicht vorhat, ein Kind aufzuziehen, trotzdem noch als Frau behandelt wird, die das vorhätte und deswegen nachher für ein Unternehmen wäre, das ist doch ein Vorurteil. Also, ich dachte gerade darauf, sieht es in Förderung, wer die gleiche Arbeit leisten kann oder leisten muss, soll auch. Zu dem anderen Punkt, also vielleicht der Zugang zu den besseren Jobs und so weiter, wie erklärt sich das, dass die Frauen keinen gleichen Zugang haben?
Also zu der ersten Frage, es ist ein Unterschied, ob man festhält, das wird schon so sein, wenn der Gesichtspunkt, ich erkläre den gleich nochmal, aber ich sage es erstmal so, wenn der Gesichtspunkt, den ich gesagt habe, der da zur Anwendung kommt, nicht zur Anwendung käme, das ausdrücklich im Konjunktiv formuliert, dann wäre es eben tatsächlich so, dass eine Gleichbezahlung stattfindet. Und überall dort, wo das so ist, wo die Betriebe sich von diesem Gesichtspunkt unabhängig machen, findet das ja auch statt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Ausgangsproblem, von dem hier überhaupt dieser Punkt auf die Welt kommt, das Geld reicht nicht. Man muss arbeiten und kriegt ein Geld, das ist nicht genug. Dass dieses Ausgangsproblem mit der Beantwortung dieser Frage gar nicht beseitigt ist. Was beseitigt ist, ist eine Bezahlungsdifferenz. Ob diese Beseitigung dieser Zahlungsdifferenz in irgendeiner materiellen Hinsicht den Bedürfnissen und dem Bedarf desjenigen entspricht, der da diese Forderung durchsetzt, hängt eigentlich gar nicht an dieser Forderung, sondern an der Höhe des Lohns. Aber über die Höhe des Lohns ist ja gar nicht gesprochen worden. Da ist ja davon ausgegangen, dass es eben so etwas wie eine Lohnhierarchie gibt, dass die Arbeitsplätze eingeordnet sind im Betrieb in eine Bewertungsskala und dass diese Skala, wenn man so will, der anerkannte Grund für Lohnunterschiede ist. Und da wollte ich darauf hinweisen, dass die wenn der Ausgangspunkt der Beschwerde ist, ich verdiene zu wenig, ich als Frau falle in dieser Konkurrenz immer hinten runter, mag ja der Ausgangspunkt materielle Not sein, aber die Antwort, und das ist übrigens auch das praktische Resultat, überall dort, wo diese Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit durchgesetzt wird, das Resultat nicht eine Verbesserung der Lage der Lohnabhängigen ist, sondern einfach die Tatsache, dass die gleiche Arbeit dann eben für alle so oder so bezahlt wird. Übrigens, ob besser oder schlechter, ist erstmal dahingestellt. Und das Zweite zu der Subsumption der konkreten Person unter eine Kategorie. Da würde ich erstmal zu sagen, das ist ganz billig. Die gesellschaftliche Eigenschaft, die ich im zweiten Teil des Vortrags erkläre, die gesellschaftliche Eigenschaft von Frauen, in dieser Gesellschaft diejenigen maßgeblich zu sein, die nicht nur für die biologische Tatsache des Kinderkriegens, sondern auch für die rechtliche Verantwortung für diese und für das sich kümmern um sie sind, führt, wenn es praktisch auftritt, führt dazu, dass eine Leistungsanforderung der Betriebe schlechter erfüllt wird. Und jetzt sagen die Betriebe nicht, ich gucke mal nach, ob das bei der Frau tatsächlich der Fall ist, sondern die drehen einfach das Argument um. Die sagen, auf dieses Risiko muss ich mich doch gar nicht einlassen. Wenn ich weiß, dass das bei der so sein kann, dann nehme ich doch gleich jemanden, bei dem dieses Risiko gar nicht auftritt, und dann habe ich das Problem gar nicht erst. Und da wollte ich unterstreichen, dass die sich da überhaupt leisten können, sich auf den Standpunkt zu stellen. Das hat erstmal mit Männern und Frauen gar nichts zu tun, sondern mit der Bewerbungslage. Mit der Freiheit, die Unternehmen heutzutage offenbar genießen, für die Stellen, die sie besetzen wollen, die Bewerber Revue passieren zu lassen und sozusagen ihrer potenziellen Brauchbarkeit für den zu besetzenden Arbeitsplatz vorweg zu bewerten. Da lassen Sie es einfach nicht drauf ankommen. Das machen Sie übrigens mit Alten durchaus genauso. Nicht überall, aber das sagen Sie auch. Ein Bandarbeitsplatz bei Opel, den hält ein Arbeiter über 40 nicht mehr aus. Also kriegt er den auch nicht. Und da fragt der Betriebsleiter übrigens auch nicht, ob der spezielle 40-Jährige jetzt vielleicht die Arbeitsanforderungen des Bandes bei Opel erfüllen würde. Sondern er sagt, ich habe doch genug Leute um 30, dann muss ich den doch gar nicht einstellen. Verstehst du, dass die Logik geht andersrum und dass sie diese Logik andersrum praktizieren, dass sie das können, das ist erstmal die Logik. Aber dass sie das können, das liegt an dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Und deswegen wollte ich an der Stelle sagen, was da kritikabel ist, ist der Maßstab, ist der Vergleichsgesichtspunkt. Und damit unterstellt dass ein Arbeitsverhältnis eingehen einschließt, dass man zur Verfügung zu stehen hat für den Arbeitsplatz, egal wie dessen Ansprüche aussehen. Das bringen die richtig in solchen Gesichtspunkten zum Ausdruck.
Ein Zusatz zum ersten Punkt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das Verrückte bei dieser Forderung ist die erste Unterstellung, Arbeitslöhne zahlen. Da hat die Gewerkschaft jetzt aber mit den Unternehmern einen ganzen Katalog aufgemacht, welche von der Arbeit, welcher Sanktion entspricht. Und wir sind heute doch, weil wir dann die Unternehmen das gar nicht mehr finden, dass sie für die gleiche Arbeit weniger kriegen. Der ist halt in der Autotarifkommission sortiert. Und wenn dieser Markt die Arbeit wird bezahlt, das was bezahlt wird, hat ein Entsprechungsverhältnis zu dem, was getragen wird, auf die Tür wahrgenommen. Und es ist zunächst von der Gut als zum Beruf diese Bauern. Die wird in der Verlustprogramm unterstehen. Also warum gehe ich in den modernen Tarifsystem hin und sagen, jetzt muss er einfach viel weniger machen, sofort haben wir für 5 für den weniger Lohn. Oder ich will einen mehr bezahlen, weil ich da was Besonderes will. Sage ich im Tarifsystem, da habe ich was mehr Verantwortung. Da kann ich jedes Mal den Lohn jedem zuordnen. Nur so viel gehört, dass alles gerecht ist bei der Diskriminierung.
Ich habe jetzt über dem ganzen Hin und Her ehrlich gesagt die zweite Frage vergessen, können Sie die nochmal sagen?
Ja. Der zweite Punkt, es gibt auch dieses Stichwort von der gläsernen Decke, es gibt also diese grenzlose Decke und da kommt die Frage, wenn ich drüber, da habe ich die Erklärung jetzt nicht gehört, warum das so ist und da habe ich.
Ja. Also ganz prinzipiell würde ich erstmal sagen, hat das im Prinzip haargenau den gleichen Grund. Weil auch in den Führungsetagen oder in einer anderen Weise, aber gibt es der gleiche Standpunkt des Unbedingten zur Verfügung stehens für die anstehenden Aufgaben. Also wenn man heutzutage liest, was sind eigentlich die Leistungsanforderungen für höhere Managerposten, dann ist Flexibilität, Mobilität, jederzeit auf der Matte stehen, wenn der Betrieb will, auch mal schnell nach China jetten, wenn da was in Unordnung kommt. Und die eine der unbedingten Berufsanforderungen. Und da gibt es dann erstmal genauso den Standpunkt. Und wie passt denn das dazu, dass eine Frau 2 kleine Kinder zu Hause hat und die nicht jederzeit bei der Oma abstellen kann? Die, Das ist erstmal nach der formellen Seite hin haargenau der gleiche Grund, wo dann ja aber nach und nach ja jetzt offenbar die Unternehmensführung in der Frage sich belehren lassen, dass moderne Frauen mit einem ausreichenden Gehalt das durchaus auf die Reihe bringen, das beides unter einen Hut zu bringen. Aber der Ausgangspunkt ist erstmal derselbe, dass die Frage der Belastbarkeit und die Frage des Bereitstehens für die Anforderungen einer Führungsfigur Notwendigkeiten einschließt, die sich mit einem geregelten Familienleben nicht unbedingt vertragen. Ja, oder eben eine andere Frau, das ist ja eigentlich die amerikanische Variante, die bei uns ja auch immer mehr zum Durchbruch kommt, oder eben eine andere Frau, die dann eben ihr Geld damit verdient, die Kinder reicher Frauen, also wohl gut situierter Frauen aufzuziehen. Das ist dann auch ein schönes Ergebnis des modernen Arbeitsmarkts, dass die in den höheren Posten heutzutage auch genug Leute auf dem Arbeitsmarkt finden, die ihr Geld dann eben damit verdienen, Hausangestellte zu sein. Also das, was die frühen Theoretiker des Kapitalismus noch als Müßiggang der Reichen gegeißelt haben, dass so viel unproduktive Tätigkeiten von den Leuten getan würden. Das hat inzwischen mindestens das gleiche Niveau erreicht, was es Anfang des 19. Jahrhunderts hatte. Auch wieder ein großer Fortschritt. Die Hausarbeit ist borniert, aber nicht mehr für die Mütter, sondern für die Frauen, die dann die Hausarbeit für sie machen. Das ist ja auch eine Art gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Komischerweise denkt, glaube ich, niemand, dass die Emanzipation der Frau ist, die die Kinder dann betreut. Nur eine kleine Gehässigkeit nebenbei. Ja, bitte. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, macht die Politik das deswegen, weil sie tatsächlich unterstreichen will, dass es ihr wirklich um ein wirklich gerechtes Konkurrenzresultat geht. Also sie will sich ihren Bürgern präsentieren als eine, die sich wirklich darum kümmert, dass jeder auch wirklich, ganz wirklich die Chance bekommt, die ihm aufgrund seiner Leistung zusteht. Und insofern ist, und mit diesem Standpunkt, das ist auch wirklich, wir lassen in dieser Frage nichts anbrennen. Uns reicht es nicht, Chancengleichheit rechtlich herzustellen, sondern wir kümmern uns darum, dass aber 150%ig in der Konkurrenz wirklich nur allseits anerkannte Gesichtspunkte gelten. Das leicht Absurde in der Konsequenz ist natürlich, dass weil ja die wirkliche Konkurrenz eine ständige Beurteilung von der Leistung von Personen sind, du an jeder Entscheidung, im Prinzip jetzt jedenfalls, an jeder Entscheidung jeder Instanz, die in dieser Frage was zu sagen hast, den Gesichtspunkt anlegen kann, da hat Diskriminierung vorgelegen. Also das bekommt etwas total Willkürliches, weil ja die Fiktion bei diesem Kriterium ist, es gäbe tatsächlich sowas wie eine objektiv von der Person abtrennbare Leistung, die gibt es natürlich teilweise auch, und bestimmt in bestimmten Qualifikationen liegt sie vor, Aber kaum betritt einer das Büro eines Personalchefs, bewertet der ja nicht einfach, kann jemand, was weiß ich, Mathematik, sondern wie ist er angezogen, wie sieht sein Bewerbungsbogen aus, wo kommt er her, passt er ins Team und so fort. Das ist ja auch ausdrücklich ein Moment der modernen Betriebsauswahl, dass sich gerade bei den besser besetzten Posten kein Betrieb mehr damit zufrieden gibt, einfach zu gucken, was hat er gelernt oder beziehungsweise was bringt er für Zertifikate mit. Sondern zumindest, du musst noch durch irgendein Assessment Center oder sowas durch musst, wo alle Momente deiner Persönlichkeit unter dem Gesichtspunkt ihrer Brauchbarkeit für den Posten durchgecheckt werden. Also gibt es dauernd Gründe dafür zu sagen, da haben Gesichtspunkte eine Rolle gespielt, die gehören da nicht hin, und dann kann man sich halt munter darüber streiten, welche das gewesen sind. Und das Resultat, was aber rauskommt, ist die Befestigung dieses Bildes. Da wird sich wirklich von der Politik aus drum gekümmert, dass jedes freie Konkurrenzsubjekt wirklich nur so zum Zuge kommt, wie es zu ihm passt. Also wenn man will, ist es eine riesige ideologische Veranstaltung, das Ganze, aber das ist es dann halt eben auch.
Ja, aber die Leute den machen kann, es wird auch festgehalten, dass das, wie die Konkurrenz die Leute verteilt auf die Schauen, ein totales Entsprechungsverhältnis ist zu dem, was die Leute sind.
Ja,
das
ja.
Festgehalten.
Ja, ja. Noch Fragen? Ja, bitte.
Ja,
ich
habe das meiste richtig und sehr gut, vor allem was das ökonomische Verhältnis und anbelangt. Ich habe einen Einwand an der Stelle, bezüglich auf die rechtliche Gleichstellung von Frau.
Ja.
Und so gesagt wurde, ist das immer ein Fortschritt, also kann man das Fortschritt nennen, ein Fortschritt mit Anführungszeichen, und wo sich jetzt offensichtlich hier im Raum keine Feministin heute befinden, die dann aufschreien, wo ich das mal stellvertretend machen möchte.
Musst du gar nicht.
Weil ich schon sagen würde, also die Frage zu stellen, ist das denn ein Fortschritt, um damit zusammen durchzustreichen, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Jetzt, wenn man mit weiblichem Geschlecht geboren wird und was es hier zu tun hat, seinen Alltag zu gestalten, das würde ich nicht so ganz grundsätzlich irgendwie negieren wollen, sondern da würde ich schon sagen, man muss halt sagen, was ist denn der Fortschritt und woran hat sich auch nichts geändert. Also es befreit mich nicht aus irgendwelchen ökonomischen Notwendigkeiten, denen ich weiterhin nachkommen muss, und es hat sich auch an dem Institut Familie und Begriff da, als man viel weiter auf der Revolution werden, ob sie dann später, wenn sie sich nicht mehr lieb haben, das noch wollen oder nicht, dann hat sich grundsätzlich nichts geändert.
Das habe ich gemeint, ja.
Aber also jetzt nicht dadurch, dass ich weiblich bin, jetzt den Willen eines Mannes unterworfen zu sein, und er entscheidet, ob ich ein Geld kriege und wie viel und ob ich rausgehen darf und arbeiten gehen darf oder nicht. Also dass das nicht mehr der Fall ist, da würde ich sagen, also da. Ja, bin ich irgendwo, also das würde ich nicht durchstreichen, so nach dem Motto, das macht keinen Unterschied, da würde ich sagen, das macht auch einen Unterschied. Also halt dass ich den Willen des Mannes jetzt nicht unterworfen bin, und aber allen möglichen anderen Abhängigkeiten bin ich nach wie vor. Aber so.
Ich würde das ein bisschen anders sehen. Ich habe übrigens auch nicht sagen wollen, es macht keinen Unterschied. Für die Individuen, die davon betroffen sind, macht es einen Unterschied. Die Frage ist nur, welchen. Es war ja nicht ein Plädoyer dafür, um das vielleicht das Missverständnis aus dem Weg zu räumen, war ja nicht das Plädoyer dafür, man hätte auch alles lassen können, wie es ist. So war das ja nicht gemeint. Sondern was über die Beurteilung der rechtlichen Gleichstellung als Fortschritt völlig aus dem Blickfeld, tatsächlich als völlig aus dem Blickfeld verloren ist, dass jedes Moment an, und dann ist die Institution auch kritikabel, die so funktioniert, interessanterweise total verschwunden ist. Und ich meine, das hat einen Grund, weil, da muss ich dann vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, zu der Frage von unterworfen sein und nicht unterworfen sein. Es stimmt ja nicht, dass man als Frau keinen Männern mehr unterworfen ist, weil wenn man im Betrieb ist und der Chef ist ein Mann, dann ist man auch einem Mann unterworfen. Und die Frage, wem man da wie unterworfen ist, entscheidet sich ja auch gar nicht an den Geschlechtern. Die Abteilung, ich unterstreiche das jetzt wirklich mal mit dem bloß, die Abteilung, wo man da nicht mehr unterworfen ist, betrifft wirklich ausschließlich das private Verhältnis der Leute zueinander. Es betrifft ausschließlich das private Verhältnis zueinander. Und dieses private Verhältnis muss man schon sehr merkwürdig betrachten, wenn man sagt, es ist doch besser für mich, wenn ich heirate, mich dann dem Mann nicht mehr unterordnen muss. Ich hätte an der Stelle, wenn ich am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hätte, gesagt, also aha, dann ist ja wohl Heiraten ein Fehler. Und im Übrigen sehe ich sowieso nicht ein, wieso, wenn der Staat sagt, er macht eine Institution, wo meine Rolle dann darin aufgeht, mich unterzuordnen, für mich die Konsequenz wäre zu sagen, dann macht doch mal eine Institution, wo ich mit dem gleichberechtigt bin. Weil mein Verhältnis zu den Menschen, mit denen ich zusammenleben will, ist weder ein Verhältnis der Gleichberechtigung noch ein Verhältnis der Unterordnung, sondern das hat ja einen völlig anderen Grund. Und die Verschiebung des Themas an der Stelle besteht darin, und die ist schon ein bisschen merkwürdig. Es ist ein bisschen merkwürdig zu sagen, das ist doch wunderbar, wenn ich heiraten kann und dann muss ich dem nicht mehr gehorchen. Muss man ja sowieso nicht. Dann muss man es halt lassen. Da wird quasi als Fortschritt für das Individuum etwas gefeiert, was der Sache nach wirklich bloß ein Fortschritt für das Rechtssubjekt ist. Aber wenn ich mich zu meinem Liebsten in das Verhältnis eines Rechtssubjekts setze, dann sollte ich das Verhältnis vielleicht lieber sowieso gleich vergessen. Weil da bin ich nämlich in einem sehr eigenartigen Verhältnis zu dem, nämlich nicht in dem, dass ich mit dem zusammenleben will, sondern dass er mir gegenüber so etwas verpflichtet bin und ich ihm, und dass ich dann auch noch die Staatsgewalt im Rücken habe, wenn er es nicht tut. Und dann frage ich mich, befinde ich mich jetzt in einer Zweierbeziehung oder befinde ich mich jetzt in einem Anwaltsbüro? Auch das wäre an der Stelle. Und ich wollte eigentlich sagen, die alte Frauenbewegung hatte zumindest noch ein Bewusstsein davon, dass es eine kleine Frage, ein kleiner Unterschied ist, ob man darüber redet, wie der Staat die Familie organisiert und welche Funktionen er dann welchen Geschlechtern zuweist und wie er sie erledigt haben will und warum er dann aus welchen Gründen und an welcher Stelle sagt, ach, das ist mir jetzt auch scheißegal, ob die Frauen untergeordnet oder gleichberechtigt sind. Wenn sie gleichberechtigt sind, klappt das genauso gut. Oder ob ich darüber rede, was für Vorteile kommen denn jetzt für die Leute bei rum, wenn sie sich jetzt nicht mehr in einem Rechtsverhältnis der Unterordnung auch noch im Privatleben, ich sage ich mal so, befinden, sondern im Privatleben das doch glatt hingekriegt haben, dass sie sich als gleichwertige Persönlichkeiten zueinander verhalten dürfen. Also das war erstmal, darüber habe ich geredet. Wo ist da der Fortschritt? Wo ist da der Fortschritt? Wenn man halbwegs bei Trost ist, lässt man sich auf so einen Quatsch sowieso nicht ein.
Da ist der Punkt noch dazu, den du gesagt hast. mit dieser Gleichberechtigung einhergegangen ist, eine ganz andere Art und Weise die Funktion der Familie von Staatswegen aufrechterhalten. Es gibt solche, auch die wirklich richtig Deckung verdienen, ist nicht mehr, dass die Familie von einem Einkommen leben kann. Also die zweite Abteilung oder die Unterordnung des Mannes, die auf der Seite davon war, dass der alle dann für den Unterhalt der Familie zu sorgen hatte, ist Wunsch. Sodass die Unterordnung über die Zwänge des Berufs für die Frau heutzutage nur weggegreift ist. Wie ich mich da jetzt entscheiden sollte, was da besser und schlechter ist, ja vom Gesichtspunkt, dass es eine Frage ist, ob man einem Mann untergeordnet ist oder sonst was, wenn das das Wichtigste ist, dann war das ja ein Fortschritt. Als einer von sagt, der Chef ist der Mann.
Ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Klar, für mich als Mitte des 20. Jahrhunderts geborene Frau ist es ein Vorteil, dass ich Professor werden durfte. 100 Jahre früher hätte ich das nicht gedurft. Erstens bin ich 100 Jahre vorher nicht geboren worden. Und zweitens, wenn man das als Vorteil fast sonst eben als Vorteil für die konkreten Individuen, die das schaffen. Da würde ich überhaupt nicht sagen, ja klar, gibt es in dieser Gesellschaft Aufstiegschancen für Frauen, die hat es vor 100 Jahren für die nicht gegeben. Bloß, wenn ich mir jetzt angucke, was die jetzt tun dürfen, was sie vor 100 Jahren nicht tun durften, muss ich ehrlich mal sagen, das will ich gar nicht tun. Also weiß ich gar nicht, warum mir das jetzt ein Vorteil dafür sein soll, dass ich das darf. Nur wenn ich theoretisch zumindest Verteidigungsministerin in einem kapitalistischen Staat werden wollen würde, ist es für mich ein Vorteil zu sagen, ich kann das. Wenn ich das eh nicht werden will, ist das kein Vorteil. Das war eigentlich die Intention meines, wo liegt der Fortschritt. Sobald man das unter dem Gesichtspunkt eines Menschen betrachtet, der sagt, ich will in dieser Gesellschaft vorankommen, kannst du sagen, jede Veränderung der Konkurrenzbedingungen durch staatliche Maßnahmen eröffnet Leuten manchen neue Chancen und macht sie für andere kaputt. Kannst du die Hand nicht für umdrehen. Deswegen ist der Vorteil, dass Frauen, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, der Vorteil, dass Frauen auch Professor werden können, ist eben der Nachteil, dass manche Männer es dann nicht mehr werden. Ja, und jetzt? Je nachdem, wer ich bin, sage ich halt, das finde ich aber prima oder das finde ich aber scheiße. Ja, ich gehe zurück auf los. Verstehst du, auch so kannst du ja sagen, wo ist der Fortschritt? Wer hat was davon? Es gibt immer Individuen, die was davon haben, das ist ja klar. Aber darüber habe ich ja nicht geredet, sondern über eine Gesellschaft, wo überhaupt die Frage, wie gut oder schlecht man in dieser Gesellschaft leben kann, von solchen absurden Gesichtspunkten abhängig gemacht werden, wie sie in dieser Gesellschaft herrschen. Das war eigentlich das Thema. Und zwar auch nicht die Parteinahme dafür, dass für die alten Verhältnisse, wo selbst noch im Privatleben über ein Unterordnungsverhältnis geherrscht hat. Im Übrigen muss ich ehrlich sagen, wundere ich mich manchmal, was die Leute auch in dieser Sphäre heutzutage für Über- und Unterordnungsverhältnisse hinkriegen, auch ohne vom Staat darauf verpflichtet zu werden. Das ist eigentlich, finde ich, eigentlich eher bemerkenswert. Bitte?
Thank you. ich mich da entscheiden kann und nicht da auf einen Mann angewiesen bin, der für mich dann irgendwie die Gangart meines Lebens irgendwie bestimmt.
Aber wie man, da würde ich ganz anders argumentieren, da würde ich sagen, entscheiden, wenn du es wirklich so subjektiv formulierst, entscheiden konnten sich die Frauen dazu im 19. Jahrhundert auch schon, haben sie übrigens auch, sobald sie Sozialisten oder Kommunisten waren. Verstehst du, das ist eine komische Verwechslung. Entweder du redest darüber, was der Staat den Leuten aufhalst. Und dass sie sich das dann auch noch anziehen, wäre dann die Kritik an ihnen. Über die habe ich jetzt gar nicht geredet. Aber zu sagen, es ist ein Vorteil für die Frau, wenn sie heiratet, sich einem Mann nicht mehr unterordnen muss, finde ich ganz merkwürdig. Das ist die Entscheidungsfreiheit kommt jetzt aber sehr im Konjunktiv daher bei dir. Weil die Entscheidungsfreiheit ist ja eine, die an den Angeboten der anderen Seite hängt. Verstehst du? Das ist du sagst, und das war mein Argument an der Stelle. Die Angebote hängen an der anderen Seite. So, der Fortschritt ist jetzt der, alle dürfen sich gleichermaßen um diese Angebote bewerben. Und das praktische Resultat dessen, dass sie das dürfen, ist, es gibt eine allgemeine Senkung des Lohnniveaus, weil das Kapital praktisch davon ausgehen kann, dass sowieso kein Männerlohn mehr eine ganze Familie ernähren muss. Und die Gewerkschaft das übrigens auch nicht mehr verlangt. So, jetzt bleibt bei dir ganz abstrakt stehen, aber ich kann mich doch entscheiden. Dann fehlt mir ein bisschen der Gehalt.
Die Entscheidung war das aber so formell ist. Natürlich kann ich sagen, ich lebe von Atmen, aber da habe ich dann noch das Problem. Ich verzichte auf Geld, aber wenn du sagst, das möchte ich nicht, weil dann mein Leben existenziell davon ab, dann kannst du dich dann einfach entscheiden, arbeite ich oder arbeite ich nicht, weil um zu leben, musst du dann arbeiten. Das ist doch keine freie Entscheidung im Sinne von, ich mache, was mir lieber ist. Sondern du bist doch gezwungen zu arbeiten, wenn du mit einem zusammenlebst, dessen Geld das 800 Euro einbringt.
Ja, also da bin ich d'accord. Das ist echt genauso. Die Frauen sind halt heute dieselben Notwendigkeiten selbst also weiterhin unterworfen. Die Männer genauso diese Notwendigkeiten unterworfen sind. Den Plan arbeiten zu gehen und so weiter, hat sich gar nichts getan, also war auch nicht das Vorhaben der Frauen. Das ist ja das ganze Thema. Also, da hat sich nichts getan. Wo kann sich nur, wenn man es nur nehmen will, was getan hat, ist halt, dass Frauen und Männer das gleichermaßen heute durch diese rechtliche Gleichstellung können, aber dann auch müssen.
Ja.
Ich mag nur immer nicht, wenn es so einen Schlag kriegt, ob das eine Verbesserung war oder ist zu dem Zustand von vor 50 Jahren. Also, das wäre so fraglich oder könnte man nicht beurteilen, dass.
Das hast du doch gerade eben selber beurteilt. Also ich verstehe irgendwie so gar nicht. Weil du hast doch selber gesagt, also ich bin mit dem einverstanden, was du gesagt hast. Du hast es doch gerade beurteilt. Das ist doch, also ich weiß gar keinen anderen Maßstab, den ich da anlegen sollte, als wozu soll das gut sein vom Standpunkt der Leute, wozu soll das so gut sein, als sie verschaffen sich auf diese Weise ein besseres Leben. So, an diesem Maßstab gemessen, sage ich Fehlanzeige. Und da kann ich irgendwie nicht sagen, und dass sie dieses genauso schlechte Leben jetzt dadurch hinkriegen, dass beide arbeiten, im Unterschied zu früher einer, fällt mir ein bisschen schwer, da einen Vorteil dran zu entdecken. Also ich finde, dass du zwei Sachen miteinander vermischt, die eigentlich ein bisschen schräg zueinander liegen. Die eine Sache ist die, Da redet man über das in der Familie früher vom Staat organisierte Über- und Unterordnungsverhältnis. Da redet man also darüber, in welcher Weise hat der Staat damals dafür gesorgt, dass die Reproduktionseinheit Familie insgesamt ihren Aufträgen nachkommt. Erstens Reproduktion der Arbeitskraft, zweitens die nötige Kinderzahl insgesamt produzieren. Da stellt er sich inzwischen auf den Standpunkt, Mann und Frau sind gleichberechtigte Subjekte, deren Wille in diesem Verhältnis gleich gilt. Da habe ich ein anderes Thema am Wickel gehabt an der Frage, was ist da eigentlich der Fortschritt? Da wollte ich sagen, da liegt der Fortschritt tatsächlich in einer Abteilung der Anerkennung der Frau als gleichberechtigte Rechtsperson, wo die streng genommen, wenn man es mal ganz streng genommen, gar nichts mit dem Inhalt des persönlichen Verhältnisses zu tun hat, dass zwei Leute da eingehen. Weil dass sie überhaupt in diesem Verhältnis als Rechtspersonen vorkommen, das ist ja nicht ein Resultat von ihrem Willen. Beziehungsweise nur dann, wenn sie diesen Heiratsschritt dann tun, von dem der Staat will dass er, oder dem der Staat das gefällt, dass sie das tun. Das ist ein Resultat der staatlichen Definition ihres Willensinhalts. Unterscheidet ja den Ausgangspunkt und übrigens zunächst mal auch den Inhalt der Familie ein bisschen von allen anderen Vertragsverhältnissen. Das bei allen anderen Vertragsverhältnissen ist es ja so, dass der Staat den Willensverhältnissen der Leute deswegen die Rechtsform des Vertrags geht, weil der Inhalt des Rechtsverhältnisses tatsächlich ein Gegensatz ist. Weil in allen Austauschverhältnissen ein gemeinsames Interesse am Ergebnis dieses Austauschs gar nicht vorliegt. Der eine will halt Geld und der andere will eine möglichst gute Ware, möglichst wenig zahlen, möglichst gute Ware und der andere umgekehrt und so fort. Da wird also ein Gegensatz, ein Konkurrenzverhältnis kodifiziert. Wenn der Staat die Familie kodifiziert er nicht ein gegensätzliches Willensverhältnis, sondern schafft ein gegensätzliches Willensverhältnis, sozusagen prophylaktisch, weil er weiß, dass das demnächst vielleicht kommt und deswegen gleich Vorsorge dafür trifft, was dann passiert, wenn das kommt. Aber wenn du in der Sphäre bist, da würde ich überhaupt nicht damit argumentieren, das ist ein Fortschritt. Sondern da würde ich damit argumentieren und sagen, wenn ich das mal kapiert habe, was da eigentlich stattfindet, entziehen kann man sich das dem ja sowieso nicht, weil der Staat ja so schlau inzwischen ist und sagt, dann kodifiziere ich eben die außerehelichen Verhältnisse auch. Und wenn zwei behaupten, sie seien nur eine WG, dann glaubt er ihnen das nicht, sondern guckt nach, ob das auch tatsächlich so ist und so. Ja, was da also inzwischen alles unterwegs ist in dieser Abteilung. Aber da merkst du das Interesse. Da merkst du das Interesse, die Leute für was zu verhaften, was erstmal nicht der Ausgangspunkt ihrer eigenen Entscheidung ist. Und da kann ich überhaupt keinen Fortschritt darin entdecken, dass man sagt, und jetzt sind beide klageberechtigt gegen den anderen. Der eine kann dem anderen das Geld genauso wegnehmen. Das war doch gar nicht der Ausgangspunkt von dem Theater, denkt man zumindest. Es soll auch andere Ehen geben, aber... Also verstehst du, da entdecke ich gar keinen Fortschritt. Da sage ich nur, ja, der Staat entwickelt sein Interesse an der Familie weiter. Der sagt mir, für meine Funktionszuweisung der Lebensgemeinschaft passt das besser, wenn ich da von zwei gleichberechtigten Rechtspersonen ausgehe. Aber das macht er doch nicht deswegen, damit die Frau auch was darf. Das findet er halt praktisch, dass sie dann auch was darf.
Dass es aus staatlichem Interesse heraus modifiziert wurde, das Familienrecht.
Aber warum gehst du denn davon aus, dass der Inhalt des Willensverhältnisses, das du da eingehst, überhaupt diesen Charakter hat? Warum gehst du denn davon aus, dass es überhaupt die Notwendigkeit gibt, wenn man sich mit jemandem zusammentut, sich davor zu schützen, dass der einem gegenüber übergriffig wird? Davor schützt einen doch nicht das staatliche Recht. Selbstverständlich. Ich wollte ja auch nicht Partei ergreifen für das alte Recht. Ich wollte nur sagen, in was für eine absurde Materie begibt man sich hinein. Ich wollte ja nicht sagen, ich finde das alte Recht besser als das neue, das war gar nicht mein Argument. Sondern ich habe gesagt, der Fortschritt der Frau von der rechtlichen Unterordnung zur rechtlichen Gleichberechtigung ist ja der Sache nach der. Dass der Staat sagt, jetzt ist nicht nur der eine gegenüber dem anderen leistungspflichtig, sondern auch umgekehrt. So, und da stelle ich mich erstmal und das kann man dann auch noch sogar geltend machen. Und dann würde ich erstmal ganz anders argumentieren, dann würde ich sagen, ja, das ist ja toll und das, vielleicht wollte ich das gar nicht. Vielleicht geht es mir da um ganz was anderes. Woher kommt diese Problemlage überhaupt? Und da ist ja vorhin schon mal gesagt, diese Problemlage kommt überhaupt nur daher, dass der, hast du glaube ich von selber gesagt, dass der Staat offenbar ein Interesse an der Haltbarkeit dieser Institution hat, jenseits der Frage, ob die Leute, die sie mal eingegangen sind, die überhaupt noch haben wollen oder zu welchen Konditionen. Also legt er sie darauf fest und sagt so, wenn ihr das mal unterschrieben habt, dann gilt das aber auch. Und das ist nicht ein Vertrag wie jeder andere, den man auflösen kann und dann braucht einen das Ergebnis nicht mehr zu interessieren. Das ist bei der Familie anders. Das ist ja auch der Hammer am Familienrecht, wenn man sich das mal anschaut. Das ist wirklich... Also empfehle jedem, der bevor er heiratet, mal das Familienrecht zu lesen.
Lieber
nein, nicht für das, wie sie es heute auch noch tun. Das würde ich also vehement bestreiten. Nochmal.
Klar,
Verhalten, Freiheiten und allen Entscheidungen, die du triffst, musst du dir immer klar sein, was du dir alles dort einkaufst. Du musst das Familienrecht mal lesen, wenn du dich das entscheidest, ein Kind zu kriegen und das alleine zu ziehen. Und wenn du die Entscheidung triffst, du gehst da leicht durch die Konkurrenz und schaust, dass dein Arbeitsplatz das alles kaufst du dir auf deinem Land, das soll ich vergessen.
Ja, hast du die Wahlfreiheit, klar, hast du. Ja, ich werde jetzt abmachen, lass mal den jungen Mann da hin.
Ich glaube, man muss einfach erzählen, zum 10. Mal erzählen, was schenkt dann der Gehirn, was die Leute wünschen. Das heißt, der Punkt war, der Vortrag ging nicht so, dass gesagt wurde, ja, heute sind Frauen so toll in der Gesellschaft drin und ihr gefällt es nicht, sondern es ging ja um die Frauenbewegung, die vor 100 Jahren schon was gemacht hat, und man wurde versucht zu beurteilen, war es ein Fortschritt oder nicht, und das ist die Frage einfach, also nach welchem Maßstab beurteilt man sowas?
Ja, aber den habe ich ja gesagt, den Maßstab, den habe ich ja nun wirklich nicht verheimlicht.
Ja, das ist ein anderer Maßstab als der, den die Frauen selber gehabt hat, weil die Wahl ist ein Fortschritt, die haben nämlich ein Ziel erreicht erstmal. Und die haben aber auch ganz gute Gründe, die Ziele zu erreichen, die
wahrscheinlich auch realisiert haben. Der Maßstab wurde ja nicht umsonst realisiert, was er denn komischer ist.
Man kann doch einen Maßstab
kriegen. Ja, aber heutzutage ist es doch auch schon.
Nein. Nein, nein, pass auf, das ist nicht ganz richtig. Also, ich habe gesagt, der Maßstab im Ausgangspunkt hatte einen Widerspruch. Der ist nämlich durchaus davon ausgegangen, dass die rechtliche Ungleichheit ein Grund für die schlechtere materielle Lage war. Und das war ein Irrtum. Da habe ich nicht einfach gesagt, die hatte einen anderen Maßstab, sondern ich habe gesagt, der Ausgangspunkt war die Behauptung, und das war schon auch der Ausgangspunkt der Frauenbewegung, der Ausgangspunkt war die Behauptung, wenn die rechtliche Gleichstellung beseitigt ist, dann verbessert sich auch die ökonomische Lage der Frau, und zweitens verbessert sich auch der Umgang der Geschlechter miteinander, weil dann ist das Hindernis der schlechter Behandlung und der Unterordnung, das rechtliche Grund für die Schlechterstellung weg. Und da wollte ich sagen, dass sich das nicht eingestellt hat, dass mit der rechtlichen Gleichstellung die Benachteiligungen, die damals entdeckt worden sind, gar nicht aus der Welt gekommen sind. Das liegt daran, dass das eine falsche Diagnose ist. Dass die rechtlichen Unterschiede, die rechtlichen Unterordnungen gar nicht der Grund dafür waren. Das war das Argument. Und ich habe den Maßstab insofern schon kritisiert, als ich gesagt habe, entweder man kritisiert die Verhältnisse, unter denen die Leute leben, unter dem Gesichtspunkt. Man entdeckt, man hat eine Kritik an dem, wie es den Leuten materiell geht. An den Verhältnissen für die und in denen sie arbeiten muss, und fragt nach den Gründen, warum die so sind. Und da gehört, um das nochmal explizit zu sagen, fehlende Rechtsgleichheit nicht dazu. Das wollte ich schon beweisen. Und insofern ist es nicht so ganz richtig zu sagen, das sind eben zwei Maßstäbe. Das sind eben nicht zwei Maßstäbe. Natürlich kann man fehlende Rechtsgleichheit kritisieren. Aber ich habe ja auch gesagt, warum man, wenn man das darauf dann immer mehr zuspitzt, zu sagen, man will fehlende Rechtsgleichheit kritisieren, am Ende dann wirklich dabei landet, dass jeder Anflug von Kritik an den materiellen Wirkungen verschwindet und man dabei landet zu sagen, jeder Job in dieser Gesellschaft und jede Position und jede Verteilung von Armut und Reichtum ist in Ordnung, Hauptsache sie wird gerecht auf die beiden Geschlechter verteilt. Das war ja gar nicht ihre Position, das wollte ich also wirklich gar nicht behaupten. Stehst du? Das sind nicht zwei Maßstäbe, sondern das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Wenn man fehlende Rechtsfreiheit kritisieren will, dann soll man die kritisieren. Dann soll man aber auch nicht daherkommen und so tun, kann ich auch sagen, als hätte man damit in irgendeiner Weise irgendeinen Grund für die materielle Lage der Leute entdeckt. Aber das hat man nicht. Die ist nun mal nicht der Grund für die Art und Weise, wie es den Leuten hier geht. Das war schon ein bisschen die Beweisabsicht. Wenn man sich aber dazu entscheidet, zu sagen, das soll der zentrale Kritikpunkt sein, dann muss man sich auch nicht wundern, dass am Schluss bei rauskommt, alles ist okay, Hauptsache überall gleich viel Mann und Frau. Und das finde ich blöd. Ich weiß nicht, warum Billiglohn gut ist, wenn beide den verdienen. Das finde ich einfach untauglich. Ich habe ja gar nicht behauptet, es hätte sich nichts geändert. Das war ja gar nicht mal Inhalt meiner Aussage. Ich habe gesagt, an den die Ursachen für, das war ja der Ausgangspunkt, die Ursachen für diesen schlichten Sachverhalt, dass es offenbar in dieser Gesellschaft den Leuten aufgenötigt wird, sich Geld zu verdienen und ein Gegensatz produziert wird zwischen den Notwendigkeiten des Geldverdienens und den Notwendigkeiten, die sich aus der Betreuung einer Familie geben. Das ist kein Gegensatz, der quasi aus der Natur der Sache ergibt. Da würde es sich bloß darum handeln, dass man zum einen Zeitpunkt am Tag das eine tut und zum anderen Zeitpunkt am Tag halt das andere in Gottes Namen. Oder die beiden Funktionen auf verschiedene Leute aufteilt, kann man sich ja so oder so überlegen. Sondern wird ein Gegensatz produziert und der liegt an dem, wie hierzulande gearbeitet wird. Das war meine Behauptung. Und weil dieser Gegensatz durch die Art und Weise, wofür hierzulande gearbeitet wird, produziert wird, deswegen ändert sich an diesem Gegensatz auch nichts dadurch, dass Frauen das gleichberechtigt mit bewältigen dürfen. Das war mein Argument und nicht, das hat sich nichts geändert. Das hat sich ja geändert. Aber dieser Befund, den ja offenbar jeder heutzutage selbstverständlich findet und gar keine Auskunft über Armut und Reichtum in dieser Gesellschaft. Aha, der Mensch angeblich arbeitet ja der Mensch dafür, um zu leben. Und das ist aber irgendwie sehr seltsam organisiert, weil das Leben ist dann auch eine Notwendigkeit und klappt immer schlecht und braucht den Staat, damit das überhaupt hinkriegt. Woran liegt das? Und woran das garantiert nicht liegt, das war immer mein Argument, war daran, dass da eine Ungleichbehandlung der Geschlechter vorliegt. Das ist ein falscher Grund für diesen Sachverhalt. Also deswegen habe ich überhaupt nur mit der Historie angefangen, weil das immer so nach wie vor durch die Gegend, auch jetzt zum Schluss eben in der Fassung Diskriminierung durch die Gegend geistert, dass letztlich der Grund für die materielle Lage der hiesigen Bevölkerung irgendwas damit zu tun hat, dass es in der Konkurrenz ungerecht zugeht. Nein, den Grund hat es eindeutig nicht. sondern hat in dem, worum es in der Konkurrenz geht. Und das ist ein bisschen andere Debatte, als die wir jetzt eben hatten. Entschuldigen Sie. Ja gut, vielleicht können wir ja anderswo nochmal weiter diskutieren. Ne?